care what color you are. I don't care what country you come from, and I don't care what language you speak. We're all human beings. Fighting's in our DNA. We get it, and we like it.
Hallo, Chris.
Hallo, Ricky.
Schon mal aufgefallen, dass wir zu Beginn von MMA Radio gar keine Witze mehr machen. Also du hast keine lustige Hallo-App mehr.
Ja.
Ich keine YouTube-Videos mehr.
Mhm.
Ich glaube, Peak MMA Radio ist angesagt.
Meinst du?
Ja.
Ich bin gerade auf Wikipedia und jetzt wird mir gerade hier angeboten, was zu spenden.
Ja, solltest du auch.
Sollte ich auch, weil es die 5 meistbesuchteste Webpage on this planet ist.
Ja, das stimmt. Die ersten 4 sind MMA Radio, mhm. MMA Radio UFC Rankings, MMA Radio UFC Free Fights und eine Google-Seite, und zwar Rickys Penis. Das sind die am meistbesuchten Seiten.
Und dann kommt aber auch schon bald Non-PG.
Ich dachte Reds. Ach, heute habe ich übrigens Reds 200 angehört.
Bist du geisteskrank?
Das war folgendermaßen, ich habe ja diese Sendung veranstaltet von meinem von meiner Grafschaft aus habe ich diese Show ermöglicht, dass die Schwachmaten live senden können und deswegen ist es bei mir in meinem Ordner gelandet, Podcast, die du dir irgendwann mal anhören solltest. Also ich bin jetzt irgendwie im Juli 2012 und da habe ich dann mal reingehört. 3,5 Stunden. Und muss sagen, Es ist ein unheimliches Gehasche nach Juxen und Witzen, dass es einem wirklich schon schlecht wird. Also auch von mir übrigens. Aber
man gleicht sich natürlich der Mischpoke an irgendwie, ne?
Naja, pass mal auf. Aber natürlich, am Ende bin ich der strahlende Sieger gewesen, denn ich habe zum einen Dennis seine Olle angegraben wie ein Irrer.
Mhm.
Dennis hat aber überhaupt nichts dagegen gehabt. Ich wusste aber auch nicht, dass es seine alte ist.
Und zum anderen, aber auch einfach nicht begriffen.
Das kann natürlich auch sein, weil sie zu alt war vielleicht. Und zum anderen habe ich den Jesus-Witz in einer 12-Minuten-Fassung erzählt.
Den hast du bei MMA Radio noch nicht erzählt, aber lass uns das bitte auf die 100. Ausgabe auslagern.
Oh ja, in der 100. Ausgabe gibt es den Jesus-Witz mit 16 Legionärsringen.
Ach du Scheiße!
Ja, da geht's los, freut euch schon mal. So, UFC Fight for the Troops stand an. Also Leute, erstmal müssen wir ganz kurz was zu dieser Aufnahmesituation sagen, die wir jetzt haben. Chris und ich, wir sind unheimlich in Action zurzeit. Chris ist ja Hooligan hauptberuflich und muss heute Abend beim Spiel Hannover 96 gegen BTSV. Braunschweig ist das Stadtgebiet, oder?
Ja, es ist
Hannover West, oder was ist das? Hannover West.
Ja.
Da muss er dann nachher noch, du bist, glaube ich, für die Benzinmenge der Molotow-Cocktails zuständig.
Ne, ich eiche die.
Genau.
Ich nehme die ab, die gehen durch, der muss noch nachgefüllt werden und geht dann durch meine Hand, ja.
Das muss der Chris noch machen. Deswegen nehmen wir jetzt zuerst einen kleinen Recap auf zu Fight for the Troops. Danach, direkt im Anschluss, also ist wirklich wahnsinnig, machen wir die Prediction-Show. Für Finish lösen wir das so, dass wir am Freitagabend, also sprich nachher, den Recap veröffentlichen und morgen am Samstag die Vorschau. Das ist irre. Unfassbar.
So habe ich das noch nicht erlebt, technisch.
Nee, gab es so noch nie. Und deswegen müssen es deswegen machen, weil zum einen Chris, wie gesagt, bei diesem Fußballspiel aushelfen muss und ich immer noch voll im Umzugsstress stecke. Mhm. Kann aber jetzt verkünden, bis zum 24.11. habe ich in meiner jetzt noch bestehenden Wohneinheit Internet. Das sind die guten Nachrichten.
Das ist doch super.
Ja klar.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, besser geht's nicht. Habe ich jetzt mit der UFC, mit KBBW nochmal schnell klar gemacht. komme ich nur auf die UFC. Steht also jetzt und war ein bisschen in Akt, aber das ist es mir wert. Das bedeutet, St. Peter-Männchen gegen Hendricks ist gebucht.
Da freue ich mich richtig drauf.
Ja, ich erstmal. Und dann sollte am 25. Internet wieder zur Verfügung stehen in der neuen Wohnung. Und dann könnte man direkt die Prediction Joe für Ultimate Fighter Finales am 30.11. Da könnte man dann direkt eine Show für machen. Schön. Also, weißt du, zeitlich geht's nicht besser. 2 Wochen UFC-Pause. In der Zeit kümmere ich mich um ein funktionierendes Internet und dann geht's wieder rund. Ist doch großartig.
Du, warst du heute mal auf Google?
Du kannst dir nicht vorstellen, wie mein Tag heute aussah.
Geh mal auf Google. Was siehst du bei dem Rorschach-Test?
Ach, das soll ich jetzt für dich machen?
Ja.
Was sehe ich da?
Ich sehe gerade, das sind immer andere.
Das sieht aus, wie wenn ich...
Goddammit, das sind wirklich immer andere.
Echt?
Stimmt, ja, drück mal 5, andere. Dann sind immer andere.
Ja, dann ist jetzt sehe ich gerade eine Vagina.
Mhm.
Okay, aber wahrscheinlich wolltest du auf was anderes hinaus.
Nee, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich sehe einen Rorschach-Test.
Ja, damit ist auch gleich mal die humoreske Latte tief gehangen für dieses Projekt hier. Ganz kurz natürlich noch, ich würde vorschlagen, es war
wieder was knabbern übrigens.
Oh, das ist schön. Ich habe was im Trinken. Crew Oil.
Boah.
Republic heißt das Bier. Mhm. Handcrafted Beer from Munich. Foundation 11. German Pale Ale. Tolles Bier. Tolles Bier. Diese Folge, Chris, ist ja...
Wird dir wem gewidmet?
Ja, und zwar der Bundeswehr, habe ich mir gedacht.
Ja.
Weil das ist mir wirklich mal aufgefallen bei Fight for the Troops. Also man kann ja nun wirklich von Krieg halten, was man will. Und auch von Soldaten halten, was man will. Aber ich finde, diesen Leuten gebührt einfach Respekt.
Ja? Gerade, ja. Und du hast ja auch diese ganzen Einspieler gesehen mit den ganzen Damages, die sie da am Koppe dann noch davontragen. Ne? Das ist auch wirklich...
Ja, na, ich meine das grundsätzlich. Auch unseren deutschen Jungs da in Afghanistan.
Ja.
Ich würde das nie machen. Ich würde nie zur Bundeswehr gehen und nie in so einen Auslandseinsatz und so weiter und so fort. Aber wenn man es macht, dann muss man diese Leute respektieren. Und mich hat sofort eine Frage umtrieben, die eigentlich auch schon, wie ist das von der WWE, die Geschichte?
Tribute to the Troops.
Genau. Auch schon da habe ich mich immer gefragt, warum gibt es sowas für die Bundeswehr in Deutschland nicht? Also zum Beispiel von der
Bundeswehr. Es kommt ja ein bisschen. Es gibt ja, ich möchte bitte keine Äußerung dazu haben, ob das Arschlöcher oder Fotzen sind. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde das schon mal gar nicht schlecht, dass bei den deutschen Truppen in Afghanistan etc. jetzt auch inzwischen Comedians mal hinkommen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, aber das ist ja
natürlich, die ganze History ist wirklich... Fotze in Deutschland.
Nein, das will ich doch gar nicht damit sagen. Was ich damit sagen will, ist, wenn da jemand hingeht, dann spielt sich das auch nur wieder da ab. Aber was ich ja eigentlich toll finde bei dieser Geschichte jetzt hier, Fight for the Troops, ist, dass Leute, die sich sonst einen Scheiß drum kümmern würden, was da, oder vielleicht auch gar nicht wissen, was da so abgeht mit ihren Truppen, durch das Hobby UFC sozusagen darauf aufmerksam gemacht werden. Wird,
ja.
So, und wenn natürlich jetzt, keine Ahnung, Helge Schneider nach Afghanistan reist, dann fällt das genau den 150 Leuten auf, die im Publikum sitzen und Helge Schneider und vielleicht noch irgendwie so ein 14-14 Reporter von der Bild-Zeitung.
Meinst du nicht auch, dass da, wenn es jetzt, weiß ich nicht, in irgendeiner Kaserne, ne, in Berlin ein Box-Event geben würde, ob es da nicht schon wieder im Ausland merkwürdiges Media geben würde?
Ich glaube nicht im Ausland.
Nur hier?
Na, es ist doch einfach nur die Frage, wie veranstaltet man das Ganze? Also, wenn du das so aufziehst, wie jetzt zum Beispiel die UFC, würdest du in Deutschland mit Sicherheit auf große Verwunderung stoßen, weil in den USA, da sind halt einfach die Truppen heilig, ja? Und dann, ich meine, wenn du das jetzt genau abkupfern würdest und hier in Deutschland so stattfinden lassen würdest, und da stehen 300 Soldaten, die Deutschland, Deutschland rufen, das kommt schon ein bisschen komisch an.
Ja.
So, ist ja gar keine Frage.
Sag mal, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Fight das war.
Aber warte. Ganz kurz, damit ich das ganz kurz hier ausführen kann. Aber was du machen kannst, ist doch diese Einspieler, ja, dass da wirklich Menschen sind, die verwundet werden, persönliche Schicksale erleiden. Ich glaube, sowas könnte man schon irgendwie in den Fokus rücken, ja, an einem Bundesliga, an einem Bundeswehr-Bundesliga-Spieltag oder so. Einfach so ein Spieltag, wo alle, ich hab natürlich darüber nicht nachgedacht, aber keine Ahnung, eine Camouflage-Binde tragen oder weißt du, Kuckuck. Und dann kommen halt auch 5, 6 Einspieler von Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz verletzt worden sind,
absolut,
aber wieder zurück ins Leben gefunden. Es geht doch nur darum, dass aufmerksam auf diese ganze Geschichte gemacht wird und dass diese Jungs nicht so alleine sind, weil genau das finde ich immer das Problem. Sobald die dann zu Hause sind mit ihren Verletzungen, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Das ist doch, ist das fürchterlich. Vor allen Dingen.
Absolute Donation könnte man dann machen, finde ich auch.
Ja, diesen ganzen Spätfolgen, davon will ich ja gar nicht mal reden, diese psychischen Schäden, die viele davon tragen.
Ja.
Also das ist ja nun wirklich nicht unerheblich und die Leute sind alleine und ich finde, wenn die da hingehen und sich dafür entscheiden, dann muss man diese Leute wirklich hochleben lassen und das hat nichts irgendwie was Überpatriotisches, finde ich.
Ich weiß gar nicht, ob hochleben lassen da der richtige Begriff für ist, sondern einfach das nur honorieren, sachlich.
Honorieren. Oder wie es Goldberg da gesagt hat, nee, wie heißt der nochmal?
Mike Goldberg.
Ja, genau. Der hat das schön ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist hier kein Spendenmarathon, ja. Das ist eine Art Zoll, den man abgeben muss für die Truppen. Und das finde ich, ist der richtige Umgang damit. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, so wie, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein. Aber deswegen will ich diese Ausgabe wirklich der Bundeswehr widmen.
Ja.
Und aus dem Grund heute diese Ausgabe Plug-free. Plug-free.
Plug-free? Okay, machen wir das.
Ja, plug-free. Mhm. Hier geht's nur ums Eigentliche.
Du hast mir aber jetzt gerade meinen Gag des Tages geklaut.
Geklaut?
Ja, ich schreibe mir jetzt neuerdings Notizen auf und habe jetzt hier halt UFC Fight for the Troops 3 stehen und in Klammern darunter The Official UFC Spendenmarathon.
Oh, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Ja,
das zerstört mir jetzt natürlich alles, mein ganzes Karma.
Entschuldigung.
Ich finde das schön, dass wir da dieselbe Ansicht haben. Und ich weiß auch, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist. Dann wird man gleich von irgendwelchen dusseligen Dummspasten in eine Ecke gedrängt. Ja, Nationalisten etc. Nein, ich honoriere das einfach, dass es Leute gibt, die für unser Land kämpfen und einfach wahren, dass wir so leben können, wie wir es tun.
In Freiheit. Ja, und nochmal, also die Vorstellung, dass da wirklich mehrere Menschen in einem Hangar stehen und Deutschland, Deutschland rufen, die ist mir auch zuwider.
Mhm. Also, ich glaube aber gar nicht, dass es dazu kommen würde. Erstens, weil es sich nicht so gut chanten lässt und zweitens glaube ich schon, dass es da eine gewisse Hemmschwelle gibt und vielleicht auch ein Gentleman Agreement am Anfang, dass ihr bitte sowas nicht jubelt, sondern einfach, ja, hey, super.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn du bei einem Fußballspiel bist, rufen auch alle Deutschland, Deutschland.
Stimmt eigentlich auch, ja, aber bei
dem ist das schon was anderes. Ja, genau. Ist halt dieses Uniform-Ding und da sehe ich es halt wirklich so, ja, verdammte Scheiße, wir haben damals, also warum können es die Amis machen, ist für mich ganz einfach. Die haben halt nicht so einen Bockmist gebaut wie wir vor zwar einiger Zeit, aber ist halt trotzdem scheiße.
Genau.
Kann man nicht ändern. Gut. Lassen wir die politischen Themen beiseite. Da sind wir wahrscheinlich.
Wird schwer bei dem Event.
Wird schwer, aber die deutsche Politik, ich glaube, die können wir ausblenden.
Naja, die blende ich sowieso Tag für Tag aus.
Gut. Es gab wieder eine schöne Bewertung auf iTunes, aber
Plug-free. Wollte ich gerade sagen.
Mhm. Ja, wird verschoben auf die Prediction Show. Ja. Mhm. Wer also Werbung hören will, der kann sich die nächste Ausgabe runterladen. Ja, Fight for the Troops, ganz kurz fangen wir mal an mit den Bonis, die ausbezahlt wurden. Fight of the Night, Khabilov gegen Masvidal. Wir gehen natürlich gleich noch genauer drauf ein. Knockout of the Night, Tim Kennedy und Submission of the Night, Michael Chiesa. So, Chris, jetzt muss ich dich mal fragen, oder was heißt fragen, muss ich dich eigentlich nicht. Ich weiß es noch ganz genau, dass du so ein bisschen, skeptisch dem Ganzen entgegengesehen hast, dem ganzen Event. Also du warst, glaube ich, nicht ganz so angetan vom Main-Event und auch von der Card, weil du halt nicht so viele Leute kanntest.
Ja.
Jetzt hast du das ganze Ding gesehen und ist das eingetreten, was Dana White immer möchte, nämlich, dass die Leute nach 3 Stunden sagen, hey, ich war gut unterhalten, die Zeit war es wert.
Absolut. Die Zeit war es absolut wert. Ich war von dem Event. Ich mag so welche Events. Erstens, weil es mal was anderes ist. Ich mochte, dass diesen Hangar, dass da auch die halbe Tür geöffnet war und man ein paar MTVs gesehen hat. Hast du es gesehen? Da links? Finde ich aber, hat ein gewisses Flair. Und auch den Gedanken hinter dem Event finde ich auch super. Und auch die Einspieler, mit denen kann ich auch immer sehr gut nehmen, weil mich das eigentlich auch relativ sehr interessiert, was die Leute da für Schäden von sich tragen. Nicht, wenn sie jetzt irgendwie angeschossen werden, sondern auch, was sie da für psychische Last da mit sich tragen müssen. Und grundsätzlich mochte ich das Event von vornherein, aber ich war natürlich von der Card nicht so gehuckt, eben weil ich da nicht so viel kannte. Das liegt natürlich auch an meiner persönlichen Dummheit.
Nö, überhaupt nicht. Ich finde, das sollte man hier wirklich mal wirklich klarstellen bei MMA Radio. Wir sind wirklich einfach nur Fans der UFC. Wir wollen auch keine Journalisten werden. Wir wollen einfach nur darüber reden. Uns ist aufgefallen, dass uns Leute dabei dann doch ab und zu mal gerne zuhören. Das heißt, wenn wir natürlich die Hälfte der Card mal nicht kennen, dann liegt das einfach daran, dass die Leute dann wahrscheinlich dann wirklich einfach zu unbekannt sind. Und klar wird es irgendwelche anderen Experten geben, die dann wirklich, keine Ahnung, noch die Nagelfrau von Brian Hudson kennen oder so. Wir sind halt einfach nur ganz normale Fans und versuchen mit euch die UFC nach Deutschland zu bringen.
Eben. Ja. Eben. Ist ja im Prinzip, steckt ja diese Sportart hier in Deutschland gerade speziell noch in den Kinderschuhen.
Aber in den ganz kleinen. Sind ja fast schon so Socken, nur so Rutschsocken sind das eigentlich.
Mit so kleinen Tatzen unten dran aus Gummi, ne?
Ja, genau. Fangen wir an mit dem Main Event. Tim Kennedy besiegt Rafael Nadal mit einer gehörigen Linken, würde ich mal sagen, nach 4 Minuten 40 in der ersten Runde. Mein Eindruck war, dass Mr. Nadal eigentlich ganz gut in dieser ersten Runde im Kampf war, also ja. Hat sich da eigentlich ganz gut gemacht. Und dann kam halt einfach wirklich diese abartige Linke von Nadal und damit auch der Knockout of the Night. Allzu viel kann man über den Kampf ja fast gar nicht reden, aber wie kam dir das so vor? Nadal eher ein bisschen stärker in den ersten 4 Minuten?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte in diesen 4 Minuten, die der Kampf ja eigentlich nur ging, 50-50, habe ich auch so niedergeschrieben. Absolut ausgeglichener Fight. Ich konnte da keinen vorsehen. Am Ende, als es sich zum Knockout angebahnt hat, da ist Tim Kennedy ein bisschen stärker geworden. Und die Atmosphäre war super bei dem Fight. War wirklich super geil. Und dann, als natürlich der Knockout kam, was war das für eine Energie in dieser kleinen Arena, in diesem kleinen Hangar? Der Wahnsinn. Dann kam auch die USA-Chance. Kennedy springt da aufs Octagon drauf. Und das war wirklich Wahnsinn. Also ein super geiler Gänsehautmoment, fand ich. Ich fand das absolut geil. Und ich fand, ja, wie du sagtest, eben auch schon die 4 Minuten, die der Kampf ging, waren absolut ausgeglichen, bis es sich dann halt zum Knockout zugespitzt hat.
Ja, also ich war ein bisschen überrascht von Nadal, dass er sich doch ganz gut gemacht hat, weil erstens mal hat er den Kampf ja wirklich sehr kurzfristig angenommen, weil Lyoto Machida ausgefallen ist. Und zweitens schätze ich Tim Kennedy schon doch stärker ein als Nadal, war ein bisschen überrascht. Ich glaube, Joe Rogan hat dann erzählt, dass Nadal bereits zum 4. Mal in diesem Jahr im Octagon steht. Mir persönlich ist er nur mit diesem Kampf und mit dem Kampf davor aufgefallen gegen Thor Dröng oder wieder.
Brazilian Card da, ne?
Genau. Das fand ich auch überraschend, weil Rafael Nadal kennt man natürlich. Also ist jetzt nicht so, dass ich den noch nie vorher gesehen habe. Dennoch war ich zunächst überrascht, dass er ganz gut in den Kampf reinkam. Und eine kleine Antwort, warum das so war, gab es dann später nämlich auch von Tim Kennedy. Denn der hat sich eine Woche vor dem Kampf am Quadrizeps verletzt. Mhm. Ja, und er selber hat gesagt, es war eigentlich total behindert, dass ich da diesen Kampf angenommen habe und nicht abgesagt habe. Aber ja, ist halt einfach ein crazy Typ. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass man die ganze Zeit merkt, dass hier was nicht stimmt oder so, das meine ich damit überhaupt nicht. Aber ich denke mal, so gedanklich hält dich das dann schon so ein bisschen zurück, wenn du weißt, okay, ich habe hier eine Verletzung, die mir möglicherweise, umso länger der Kampf geht, zum Nachteil gereichen kann. Und vielleicht deswegen, ach nee, das hat er ja auch erklärt, warum er diese Linke gezeigt hat. Hast du das mitbekommen? Mhm. Er hat gesagt, das haben die bei Jacksons trainiert in Albuquerque. Und Mike Winklejohn hat dann irgendwann 5 oder 6 Sekunden, bevor dieser Knockout zustande kam, geschrien, ja, er soll sie jetzt bringen. Und er hat aber eigentlich gar nicht die Situation so eingeschätzt, dass er sie bringen könnte. Hat sie aber dann dennoch gebracht und hat halt dann auch wirklich einen Schwarzer getroffen.
Mhm. Im wahrsten Sinne, ja.
Ja, absolut. Also das war
ja anscheinend eine Meisterleistung des Coaches.
Ja, die Jungs sind schon stark. Also das merkt man immer wieder. Greg Jackson und Mike Winklejohn. Auf jeden Fall Winklejohn. Die sind schon wirklich extrem gute Trainer offensichtlich. Hört man auch immer wieder, dass dieser Winklejohn wirklich so, was Striking angeht, mit das Beste ist. Im MMA-Business könnte man natürlich noch sagen, Mark Henry aus New York, dass der da auch eine Rolle mitspielt in der Verlosung, aber wahrscheinlich ist das dann auch nochmal so eine Style-Frage, könnte ich mir vorstellen.
Tim Kennedy hat unmittelbar nach dem Fight bei Joe Rogan gesagt, dass er den besten Fight, wie heißt der Trainer? Wie heißt das? Schlagtrainer.
Das ist der Winklejohn.
Boxing-Trainer hat, ja, den es gibt.
Striking-Coach.
Striking-Trainer, ja, den es überhaupt gibt, hat er gesagt.
Ja, das, ich glaube, das kann man so unterstreichen. Also das war beeindruckend und die Frage ist natürlich jetzt hier, Middleweight Tim Kennedy, wie geht's weiter? Das ist ja eigentlich immer das, was wir uns nach jedem Kampf im Endeffekt fragen, der ein bisschen Relevanz hat. Und im Middleweight ist es ja jetzt nicht so, also ich weiß nicht, ich bin kein so großer Fan von Tim Kennedy, sage ich gleich. Aber sein Rekord, der spricht dann wiederum für ihn. Also er ist mit Sicherheit kein schlechter. Immerhin jetzt 3 Kämpfe verloren, überhaupt in den letzten 6 Kämpfen nur einen verloren gegen Luke Rockhold, das war noch auf dieser Strikeforce-Card.
Ist nicht gerankt übrigens.
Nee, ist aber, ich würde mal sagen, Top 15. Also, ich würde mich auch nicht wundern, wer ist denn auf 10?
Jael
Sonnen, würde mich noch nicht mal wundern, wenn er da einen Sprung macht. Und zum Beispiel auch Costa Philippou oder so überholt.
Ja gut, Jael hat ja jetzt auch einen Fight, also der kann sich ja jetzt verstärken im Ranking.
Da ist wieder die Frage, wie wertet das die Presse? Werten die das dann nur als Light Heavyweight? Oder fließt das auch bei den Middleweights mit ein? Das ist ja dann immer so bei diesen Rankings die Frage. Aber prinzipiell hat Tim Kennedy schon delivered. Das muss man mal sagen.
Ich mag ihn auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Von A bis Z ist das ein Fighter, dem ich überhaupt nichts abgewinnen kann. Er hat keine Ausstrahlung. Der hat ein absolut guter Fighter. Das reicht aber, wie du inzwischen erfahren hast, bei mir nicht unbedingt aus, um sich in mein Herz reinzufighten. Und dann auch das Interview war jetzt auch nicht so Sahne und so. Also von A bis Z ist das ein Fighter, der mir komplett am Arsch vorbeigeht, auch nach diesem Knockout.
Ja, passt und, halt. Ja, Entschuldigung.
Und ich muss auch noch was zu Chael Sonnen sagen. Du kannst, glaube ich, wie heißt der Kollege? Brian Stan,
ja.
Und Chael Sonnen kannst du meiner Meinung nach nicht mehr in eine Sendung setzen.
Warum?
Weil der Brian Stan wird so fertig gemacht von der Performance von Chael und Brian Stan erzählt dann halt was, aber er hat null Ausstrahlung und das, was er sagt, ist so Retorten-Style und ich glaube, man sollte sich da vielleicht abwechseln, aber wer mal guckt dann auch Brian Stan und so, der geht unter da.
Er ist so ein Prototyp eines, immer wenn ich Brian Stan sehe, muss ich an so einen Football-Kommentator denken.
Genau, ja.
Also ja, er ist der Prototyp eines Football-Kommentators oder er passt da schon hin, aber
ja, ich kann nicht sagen, dass er das schlecht macht, aber gegen das Bein zusammen, der geht kaputt dabei auf lange
gegen
Zeit.
Gegen Jael hat jeder im Endeffekt schlechte Karten. Es gab vor 2...
Uli Wegner könnte ich da noch mehr daneben vorstellen.
Das stimmt natürlich, ja. Jael, pass auf hier.
Es gab vor 2 Wochen oder so gab es eine UFC Insider-Folge, ich weiß es nicht genau. Da hat Jael Sonnen seinen nächsten Gegner interviewt, Rashad Evans. Und Rashad Evans ist nun auch nicht auf den Mund gefallen, aber gegen Jael Sonnen mitzuhalten ist einfach unheimlich schwierig. Wobei ich finde, dass bei Jael Sonnen momentan so ab und zu das mal einsetzt, dass er so believe your own hype, weißt du? Also er versucht halt wirklich, es gibt in manchen Situationen keine normale Antwort von ihm, wo eine angebracht wäre.
Und man muss auch sagen, ich habe letzte Woche oder so habe ich ein Interview gesehen mit ihm, mit Kenny Florian und mit Conor O'Brien. Nein. Conor O'Brien wäre was
anderes. Achso, du meinst Conor McGregor.
Conor McGregor, genau, Conor O'Brien.
Das war die WWE, das war ein anderer Podcast.
Stimmt, die mache ich ja erst morgen. Und da merkt man aber auch immer, dass er da auch, glaube ich, so ein bisschen gegen McGregor anstinken wollte und aber auch nicht ein sachliches Interview geführt hat, sondern auch seinen eigenen Charakter, sage ich jetzt mal, ein bisschen in den Vordergrund stellen sollte. Und das darf man nicht, wenn man da für Fox Sports irgendwie Interviews führt.
Ist die Frage, ich stimme dir grundsätzlich zu, ich finde es auch unhöflich dem Gast gegenüber, aber... Ja. Man weiß natürlich auch immer nicht, was so hintenrum abgeht und was da vorher ausgemacht war. Mein Conor McGregor kann es mit Sicherheit vertragen. Und er andererseits ist es halt Jair Sonnen. Ich meine, wenn der da sitzt und ein ganz normales Interview führt, würden genauso viele Leute oder noch mehr Leute wahrscheinlich sagen, ja, was ist mit dem los? Mhm. Jetzt spülen die den bei Fox so weich. Also ich kann es, ja, also wir werden Jair Sonnen weiterhin beobachten. Er ist natürlich rhetorisch das Beste, was die UFC zu bieten hat.
Ja.
Aber
danach direkt McGregor?
Spontan würde ich jetzt zustimmen, aber es gibt bestimmt noch Leute, die auf einem ähnlichen Level agieren können. Vielleicht fällt uns unterwegs jetzt hier noch jemand ein.
Ben Barrow.
Ja, der ist natürlich, also das ist ein unfassbarer Typ, das stimmt. Gut, Tim Kennedy wird sich zeigen, was mit dem jetzt los ist. Wie gesagt, das wollte ich vorhin noch ganz kurz hinzufügen. Er ist natürlich prädestiniert für so ein Event wie Fight for the Troops mit seiner Vergangenheit bis 2008 noch in Afghanistan rumgehüppelt. Es wird interessant sein, wenn er dann mal vielleicht eine Fight Night jetzt dann mal headlined oder ein Co-Main-Event, aber ich glaube, davon ist er noch weit entfernt, von einem Pay-Per-View oder so bekommt. Also da muss schon noch mehr kommen. Mhm. Aber Tim Kennedy konnte mich leider mit der Performance... Also ich fand's gut, aber ich bin jetzt nicht auf dem Tim Kennedy Bandwagon aufgesprungen. Also von daher bleibt die Kirche im Dorf, aber war natürlich eine klasse Aktion von ihm. Das muss man anerkennen.
Ja, absolut. War auch ein schöner Moment, muss man sagen.
Ja, es ist besser hätte es nicht laufen können für die UFC.
Ja, richtig.
Leider wurde ich vom nächsten Kampf nicht enttäuscht, sondern ich war ein bisschen traurig, weil ich habe dir ja gesagt, dass ich Liz Carmouche für sehr unterbewertet halte und die eigentlich wirklich sehr, sehr stark einschätze. Und das wurde mir sozusagen um die Ohren geschlagen im Kampf gegen Alexis Davis. Da hat sie zu Recht aus meiner Sicht diesen Kampf verloren. Die erste Runde würde ich Liz Carmouche geben, aber kann man, also die war sehr, sehr
eng. So, wenn überhaupt.
Ja, war sehr, sehr eng. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn, wie auch zweimal geschehen, die Punktrichter 30-27 für Alexis Davis werten. Ich war wirklich überrascht von Alexis Davis. Erstens mal war ich überrascht, dass sie...
dass ihr Striking-Game so gut war.
Ja, das war das Erste, dass sie weniger gegrappelt hat und einfach wirklich dann diesen Fight mit Liz Carmouche suchte und auch dann wirklich gegangen ist und auch ihre Leg-Kicks unfassbar, das wurde ja auch immer wieder thematisiert von
Joe. War ja immer der eine zwischen, also in die Innenseite vom rechten Bein von Liz Carmouche, was sie auch oft abschütteln musste.
Also das fand ich wirklich beeindruckend von Alexis Davis und im ersten Kampf von ihr gegen Rosie Sexton war das, glaube ich, da waren ja viele so, ja, Alexis Davis, also der Shit, und die hat ja auch zuletzt Shayna Baszler besiegt und so weiter, also da muss man mal jetzt aufpassen, wenn die jetzt hier richtig durchstartet, und dann war dieser relativ unspektakuläre Sieg gegen Rosie Sexton das erste, was ich von ihr gesehen habe, die Nummer jetzt, muss ich sagen, Hut ab. Und macht natürlich die Bantamweight-Division der Damen noch mehr interessant, wenn da...
Ja, die switchen, glaube ich, die Places.
Ja, ja, wo ist denn die gute...
Sechs.
Sechs, genau, Liz Carmouche ist auf vier. Ja. Sarah Kaufmann hat ja zuletzt verloren. Deswegen könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass die auf vier vorhüppelt.
Doch. Mhm. Also ich muss auch sagen, die erste Runde war unglaublich ausgeglichen, kann man fast... unentschieden, oder ist das zu weit? Eher Carmouche.
Also wie gesagt, wie du sagst, wenn es so eng ist, kannst du es so und so werten. Der eine sagt, guck mal, hier hat Liz Carmouche mal einen Takedown-Defense für sich verbuchen können und dann hat Alexis Davis vielleicht mal einen Takedown gesetzt und der eine wertet das so, der andere wertet das so. Ich persönlich habe die erste Runde an Liz Carmouche gegeben, weil ich Alexis Davis ein bisschen zurückhaltender fand und Liz Carmouche in ihren Aktionen ein wenig konsequenter und auch zielgenauer. Aber das hat sich dann in der zweiten und dritten Runde... Es war jetzt nicht so, dass Alexis Davis sie wirklich richtig extremst dominiert hat, aber sie hat den Kampf geführt, sie war der Aggressor, kommen wir nachher auch noch bei einem anderen Kampf dazu, und hat mich da absolut überzeugt.
Die zweite Runde hat natürlich davon gelebt, dass Davis in der ersten oder nach anderthalb Minuten einen heftigen Cut nehmen musste, nach einer mächtigen Rechten von Liskamouche. Also die hat ja wirklich geblutet, da musste auch, was war denn das eigentlich für ein Referee, für ein Kasper?
Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wer den Kampf judged hat oder refereed hat.
Nie gesehen.
Ach so, du meinst den kleinen, stämmigen?
Ja.
Doch, den habe ich schon gesehen. Der Name ist mir jetzt aber entfallen.
Er musste öfters hingucken, weil er schon relativ heftig war, der Cut, aber relativ hoch am Auge. Also der war nie gefährdet irgendwie, dass da irgendwas abgebrochen wird. Und der Cut war natürlich heftig von Davis in der zweiten Runde. Dann am Ende der zweiten Runde dieses Ground Game Battle in der vierten Minute bis zur fünften. Das war wirklich so geil und so spannend. Ich wusste gar nicht, wer das wirklich wen irgendwie in irgendeinem Lock hat. Und dann konnte sich ja Camouche irgendwie so ein bisschen rausretten, hat dann den Spieß umgedreht. Super, das fand ich echt geil. Habe ich von Camouche so auch noch nicht gesehen, muss ich sagen.
Doch, und, also ja, das muss man ganz kurz noch sagen. Liskamouche hat mich auch jetzt nicht, es hat mich deswegen enttäuscht, weil ich wirklich gehofft habe, dass sie hier nochmal so richtig unter Beweis stellt, dass sie eigentlich in die Top 2, vielleicht sogar Top 3 gehört, der Damen in der UFC. Und das konnte sie dann halt doch nicht halten. Aber insgesamt die drei Kämpfe, die Liskamouche in der UFC bis jetzt abgeliefert hat, waren wirklich stark.
Ich finde auch, dass Liskamouche jetzt nicht unbedingt an Credibility einbüßen musste in diesem Fight, auch wenn sie dann am Ende klar verloren hat. Denn in der dritten Runde, da hat sie mich stark enttäuscht. Die Ecke hat von ihr gesagt, hier Mädel, ganz einfach, verlierst. Gib Gas, hau auf die Glocke, dann könnt ihr noch was gehen. Aber sie war 5 Minuten lang nur im Rückwärtsgang. Nur im Rückwärtsgang und ich habe diese ganzen so ein paar Videos davon von Davis gesehen und sie ist ja eigentlich only submission, ne?
Ja, sie ist sehr.
Die hat sie ja im Fighting, also im Striking Game, ja komplett an die Wand gespielt, fast schon. Die war nur im Rückwärtsgang, Camouche, das habe ich nicht verstanden.
Da waren viele überrascht, ja. Das, also ich habe dann
vielleicht verletzt durch diese ekligen Scheißkicks immer ans Innenknie.
Das wird mit Sicherheit Spuren hinterlassen.
Ja.
Also man hat das ja auch gemerkt, was du schon gesagt hast. Erstens mal hat man es gesehen, wenn man jedes Mal, wenn Alexis Davis mal wieder getroffen hat, hat Liskamouche sofort das Gesicht verzogen. Und dann hat natürlich auch dieses Ausschütteln, also das hat schon Wirkung hinterlassen. Ich weiß nicht, zu viele Kämpfe, spekuliere ich jetzt einfach mal so. Oder Liskamouche sie hat gegen Ronda Rousey eine Runde gekämpft. Ja. Und gegen Jessica Andrade, hieß sie Jessica, ja, hat sie auch nur 2 Runden durchhalten müssen. Vielleicht ging ihr hinten rum die Puste aus. Sie sieht zwar so nicht aus, als ob sie da irgendwie ein Problem hätte, aber es muss ja Gründe haben, warum sie in der ersten Runde noch mithalten konnte, in der zweiten Runde dann weniger und in der dritten Runde, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich im Endeffekt überhaupt nicht das aufbringen konnte und auch nicht ansatzweise das aufbringen konnte, dass Alexis Davis jetzt hier noch irgendwie diesen Sieg hätte gefährlich werden können.
Ich glaube, man kann diesen Fight mit einem Satz einfach unterbrechen. Der Gameplan von Davis, der war Weltklasse.
Der war gut.
Richtig. Hat keiner mit gerechnet und war alles richtig. Und diese Kicks ans Knie, meine Fresse.
Schön gesagt übrigens auch von Alexis Davis bei der Pressekonferenz, dass sie, mit dem Cut hat sie so keine Probleme, weil hat schon oft geblutet da oben. Hat sie
gesagt. Okay.
Schöne Antwort. Joel Romero gegen, und ich weiß nicht, was mit den Kommentatoren der UFC los ist.
Warum sie das nicht mitsprechen?
Ja, Ronnie Marks, der heißt Ronnie Marques, er kommt aus Brasilien, ihr Affen. Also da ist doch keiner Marks.
Das habe ich nicht verstanden, ja.
Also Ronnie Marques, das war auch ein Kampf, der mich beeindruckt hat von Joel Romero. Also
und der, ein Wort, sorry Ricky.
Nein, nein.
Der unorthodoxeste Fighter, den ich in letzt 12 Monaten UFC gucken jemals gesehen habe.
Joel Romero?
Ja.
Er gilt als aktuell bester Wrestler in der UFC. Jedenfalls unterstellen das manche Journalisten. Er ist
ein. Das ist schön, denn das haben wir in diesem Fight nicht gesehen. Und dann möchte ich mal sehen, wenn es wirklich einen Wrestling-Fight gibt.
Naja, er hat es nicht gezeigt. Genau, er hat sich für Striking entschieden. Man kann es nicht absprechen, dass er ein großartiger Wrestler ist. Ich glaube, jetzt pass mal auf, dass ich keinen Bullshit
erzähle. Er ist Light Heavyweight, ne?
Ich guck grad nach. Das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Es ist Middleweight. Middleweight.
Der ist Middleweight?
Ja, das ist Middleweight. Und im Jahr 2000 Sydney bei der Olympiade hat er Silber geholt. Mhm. Und er hat einmal die World Championships gewonnen.
Auf Poker?
Im Wrestling. Zweimal Silber, zweimal Bronze. Also das ist schon eine heiße Nummer. Kommt auch aus Kuba, wo natürlich viele gute Ringer ansässig sind. Und wie du schon richtig sagst, davon hat man aber überhaupt nichts gesehen in diesem Kampf. Und ich dachte auch so ein bisschen, also ich kannte ja beide nicht. Haben wir ja darüber im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Und ich dachte so ein bisschen bei Ronnie Marquez spielt natürlich der Altersvorteil so eine kleine Rolle.
Er warum?
Wenn er 88 geboren ist, dann ist er 25, genau, so um den Dreh rum. Und jetzt auch keinen ganz schlechten Kampfrekord gehabt, 14 zu 1, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte, ja, das könnte eine Nummer für den werden, aber Joel Romero hat mich in diesem Kampf wirklich überzeugt und ich bin gespannt. Also er ist natürlich mit 36 relativ alt, aber ich bin gespannt, was von dem noch kommt.
Wer jetzt?
Joel Romero. Der hat mich, ich bin voll auf den seinen Zug aufgesprungen. Dann auch noch Soldier of God als
Nickname.
Ja, genau, als Nickname. Also der Kampf hat mich beeindruckt. Ich war hin und weg.
Wo war der die ganze Zeit? Wo kommt der her auf einmal? Joel Romero?
Also ich kann dir nur sagen, dass er noch nicht so lange MMA als Sportart für sich entdeckt hat. Das ging irgendwie erst 2009 los, wenn ich das jetzt hier richtig lese. Und er hat dann bei Strikeforce hat er mal einen Kampf bestritten und auch gewonnen. Nee, den hat er verloren. Den hat er verloren, genau. Gegen Rafael Cavalcante oder so, Cavalcante, wie auch immer. Und hat dann gegen Clifford Starks sein UFC-Debüt gefeiert. Das war übrigens auf der Henderson-Melendez-Card. Du erinnerst dich, als Henderson zwar gewonnen hat, aber das so keiner richtig verstanden hat. Und da hat er auch schon Clifford Starks mit einem Flying Knee und ein paar heftigen
Punches. Die Flying Knees waren ja alles war super.
Ja, hat er den auch schon besiegt in der ersten Runde. Und jetzt die Nummer gegen Ronnie Marquez.
Stark. Ja, was war das für eine erste Runde? Aber von beiden muss man sagen. Da hat Ronnie Marquez, oder wie die Amis sagen, Marx. Beide haben einen super Fight abgeliefert. Wirklich großartig.
Aber in der letzten Runde fand ich Marquez, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wo ich den Kampf so gesehen habe.
Desperate war der. Am Anfang ging es rund.
Es hat irgendwie komisch gewirkt, oder? Er hatte nicht mehr diese Ausstrahlung, so dass er jetzt hier in einem Fight ist, sondern...
Nein, du hast doch aber gemerkt, was los war. Joel Romero hat ja nicht zugelassen. Und immer, wenn er getroffen wurde, hat Joel Romero die Arme nach oben gestreckt. Kannst du dich noch daran erinnern? So wie wenn man so einen Hampelmann gemacht hat. Und dann, selbst ich als Zuschauer, ja... Das ging ja nur eine Sekunde, dann hat er direkt wieder seine komische Deckung angenommen. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil so... So eine Geschichte macht ja auch Kofi Kingston. Ne? Weißt du, was ich meine? So mit einer Faust immer vorne weg und die andere direkt vorm Gesicht. Und da weißt du, glaube ich, am Anfang erst nicht so mit umzugehen. Obwohl natürlich auch ein Ronnie Marquez da vorbereitet sein muss. Es ist ja nicht so, als wenn er das erst seit einem Dreivierteljahr macht. So eine Fighting Stance da, der Joel Romero. Aber das war so unorthodox. Und ich habe von Anfang an schon gewusst, schon nach 30 Sekunden, dass der Marquez da nicht richtig mit umgehen kann. Der weiß nicht so richtig, was er machen soll. Die ersten beiden Runden, die gingen ja alle Runden bis zum Knockout. Die gingen ja eigentlich an Romero. Aber in der dritten Runde, als sie dann angeläutet wurde, der wusste nicht so richtig, ja Mensch, die ersten Runden, die waren schon so, da wusste ich nicht so richtig, jetzt soll ich ihn auch noch ausnocken? Na, das wird nichts. Hat man gemerkt, finde ich.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die erst beiden Runden gewertet habe. Ich kann mich jetzt da wirklich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß, dass mich Joel Romero insgesamt sehr beeindruckt hat.
War er nicht konsequent genug? Er hat Marquez zweimal aufstehen lassen.
Nö, das kann ich verstehen, weil ich meine, wenn der da unten liegt, vielleicht hat er einfach sich gedacht, also wenn wir beide uns gegenüberstehen, habe ich bessere Chancen, als wie wenn ich jetzt versuche, in ihn reinzugehen und kassiere dann vielleicht irgendwie so einen
Armbar Kick. Oder so.
Ja, oder einen Kick gegen das Gesicht. Ich meine, die Gefahr gibt's halt, dass du dann nach unten gehst und er haut dir da volle Wucht einen Fuß eine rein. Also ich kann es verstehen, wenn man...
Bei einer Aktion habe ich mir gedacht, da hättest du nachsetzen können. Da ist hat er Ronny relativ stark getroffen. Er ist nach hinten gepoltert. Und lag dann halt auf dem Rücken und Romero hätte eigentlich draufgehen müssen und ihm richtig mal die Glocke vermalmen müssen.
Also mich hat es deswegen gewundert, weil er eigentlich auch am Boden
Wrestler ist.
Mithalten hätte können müssen. Ja. Aber vielleicht war das einfach sein Gameplan. Vielleicht haben sie bei Ronnie Marquez da eine Schwäche ausgemacht. Dass die gesagt haben, hey, der ist im Striking-Bereich. Wenn er steht, ist er nicht so stark wie du.
Hast du irgendwie Tale of the Tape von den beiden gerade offen?
Was hab ich?
So Stats von den beiden offen?
Nee.
Wir hatten die längere Average von beiden.
Wenn ich es nicht offen habe, kann ich es dir nicht sagen.
Okay. Weil, komisch.
Nee, kann ich dir nicht sagen. Aber im Endeffekt freue ich mich, dass mit Joel Romero mich ein 36-Jähriger in der UFC dann doch noch überraschen kann.
Machst du noch Hoffnung, dir selbst oder was?
Ich? Nee. Ich habe in meinem MMA-Record bislang nur eine Niederlage und das war, als ich hier Laminat verlegt habe, alleine mal.
Mhm.
Sonst fühle ich mich.
Das Submission hast du da verloren, aber.
Ja, ne? Das Submission verloren, genau. Das hat mich. Endstück vom Laminat hat mich da in den Armbar genommen.
Ausgetappt.
Und wäre mein Onkel mit der Stichsäge nicht gekommen, weiß ich nicht, wie das geendet hätte. War unter mysteriösen Umständen.
War das so ein Laminat auf Paul Harris Trip oder was? Hat er nicht los?
Genau, das war so ein Laminat, genau. Paul Harris Laminat war das. Und ich habe getappt wie ein Irrer, aber. Ich musste einfach.
War das Fight of the Night?
Nee. Fight of the Night, ne? Da kommen wir jetzt dazu. Rustam Khabibov gegen Jorge Masvidal. Kann ich gleich dazu sagen, also Khabibov ist ganz klar, ist für mich schon immer einer gewesen, den ich auf der Rechnung hatte.
Masvidal, bist du dir sicher, dass das Fight of the Night war?
Ja, bin ich mir sicher.
Wo ist die Quelle? Was war das für eine Quelle?
Die Pressekonferenz der UFC.
Achso, ich dachte, er hat irgendwie im Kopf, dass dieses Edwards versus Medeiros-Ding der Fight of the Night war.
Edwards?
Ja.
Edwards?
Gegen Medeiros.
Nee. Fight of the Night ist Masvidal gegen Khabibov, definitiv.
Okay.
Masvidal, weiß ich nicht so richtig, der hatte zuletzt einen Kampf gegen Michael Chiesa. So, ich mag Michael Chiesa eigentlich, habe ich glaube ich auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, und irgendwie vielleicht war es deswegen, habe ich Masvidal, weil der den besiegt hat, mir so also ich habe den überhaupt nicht mehr so richtig auf der Rechnung gehabt, so, also weißt du, so vom Gefühl her habe ich den abgeschrieben als ist halt auch da.
Mhm.
Von Khabibov habe ich gewusst, dass er gut ist, aber Masvidal, trotz Niederlage, hat er mir in diesem Kampf gefallen. Ja, also ich habe mir von Khabibov schon so eine Performance erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch
Wahnsinnsbeginn von Khabibov.
Ja, komplett. Für mich wirklich auch Fight of the Night, wirklich großartig. Aber von Masvidal fand ich, war jetzt auch gut. Also ich habe alle drei Runden Khabibov gegeben übrigens. Aber Masvidal fand ich jetzt nie, dass der da irgendwie chancenlos war. Gerade am Ende der ersten Runde fand ich ihn sogar richtig gut. Und insgesamt, weißt du, das war einfach nicht so ein Mismatch oder so. Es war insgesamt ein guter Kampf, der
Khabibov,
ja, und der vor allen Dingen Khabibov auch gut hat aussehen lassen, finde ich. Also, weißt du, das war so, davon profitiert der, glaube ich, mehr als wie wenn er jetzt gegen jemanden angetreten wäre, den er da relativ schnell weggejobbt hätte, sage ich jetzt mal. Deswegen insgesamt für mich zwar eigentlich klar, der Sieger war Khabibov, aber bei mir in der Gunst, Masvidal hat durch diesen Kampf auch gewonnen.
Dritte Runde, dieser Mega-Spin-Kick.
Ja.
Da ist der Jorge aber mal richtig durch die Bude geflogen, du.
Hat er auch erklärt, Khabibov, und zwar hat er am Tag davor mit seinen Freunden so ein bisschen gequatscht und gesagt, ja, er gewinnt diesen Kampf, er weiß es ganz genau. Und dann haben die gesagt, ja, aber du musst irgendwas Cooles machen. Er hat gesagt, na, dann mache ich ja so ein Spinning, wie heißt das, Spinning-Kick oder wie auch immer. Und hat den einfach mal probiert und der hat dann auch gesessen. Das war auch eine Nummer. Da habe ich aber auch ganz große Augen gemacht, muss ich sagen.
Ich habe es vergessen, ich habe hier noch ein paar Randnotizen gemacht.
Ja.
Grundsätzlich, dieses ganze Event Fight for the Troops, also die Main Card, die ich nur gesehen habe, die Main Show, war sehr schlecht produziert. Viele Tonprobleme haben wir gehabt. Wir haben oft die Corners nicht gehört.
Ja, aber ich glaube, das liegt daran, Chris, du hast ja über die UFC-App geguckt.
Ja.
So, und ich glaube, das liegt, ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung. Es liegt vielleicht daran, dass die in den USA dann in die Werbung gehen.
Das hatten wir noch nie, sowas.
Ist mir.
Wir hatten es bei den ersten zwei Fights. Bei Khabibov, Masvidal hatten wir nichts. Bei Smith versus Chiesa hatten wir es nicht. Erst ab Marquez versus Romero hatten wir diese Probleme, dass wir in der Corner nichts mehr gehört haben.
Ist mir auch aufgefallen. Aber ich meine, vielleicht liegt es daran, lasst mich doch die UFC verteidigen, Chris. Oder das SUFA im Endeffekt, nicht die UFC. SUFA. Das will ich eigentlich verteidigen.
Ja.
Wie fandst du den Kampf?
Masvidal.
Gegen Khabibov, genau.
Super. Fand ich klasse. Ich weiß es nicht, ob ich... Tatsächlich würde ich sagen, also vom Impact her, vom Eindruck, der in meinem Schädel hinterblieben ist, würde ich Romero versus Marquez dem vorziehen. Natürlich so Aktionen wie in der dritten Runde, dieser Spinning Heel Kick oder wie das Ding heißt, da von Khabibov war geil. Die erste Runde war der Wahnsinn. Wirklich gut. Die zweite Runde war ja sehr ausgeglichen und so auch relativ unspektakulär. Aber ich fand den Kampf sehr gut. Und ich habe den ganz natürlich mir gedacht, hier Khabibov, das ist der Schwibschwager von Ricky, von dem hält er sehr, sehr viel.
Ja.
Der muss jetzt abliefern.
Und hat er.
Habe ich dir auch geschrieben, ne?
Da hast du mir auch geschrieben, allerdings war ich da schon wieder wahnsinnig im Stress und konnte nicht drauf antworten.
Ach so.
Gut, Michael Chiesa... Aber
grundsätzlich, ja, ich sage, der Fight war relativ ereignisarm, also ich könnte jetzt nichts weiter zu sagen.
Ja, also ich habe jetzt auch nicht hier irgendwie noch eine Latte, die mir dazu einfällt, außer dass der Kampf halt einfach mir Spaß gemacht hat und ich gespannt bin, was Herr Khabibov im Lightweight-Business noch so anstellen wird. Das ist ja eine Division, die mich dann doch ein Stück weit mehr interessiert, weil ja da der beste MMA-Fighter Anthony Pettis Titelträger ist. Ja, mal gucken, was da so kommt. Michael Chiesa besiegt Colton Smith, Rear Naked Choke in der zweiten Runde. Auch dieser Kampf fand großartig, die Stimmung war Hammer und die erste Runde war unglaublich und dann natürlich diese Submission. Eigentlich die Submission an sich ist ja gar nicht das Geile gewesen, sondern dieser Suplex, wo Colton Smith voll auf der Rübe landet und im Endeffekt dadurch den Kampf verliert.
Das war ja so ein Hip-Toss-Ding, ne? Und Colton landet voll auf der Birne. Und jetzt frage ich dich mal, was war das für ein Submission-Move dann von Chiesa? Es war ein klassischer Camel-Clutch. Es war ein klassischer Camel-Clutch, aber original.
Oh, die Vans beginnen jetzt gerade. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von der UFC. Ich soll mich doch bitte in Gebäude 3 in Brasilien einfinden.
Na ja, gut, die müssen aber auch sich ein Stück weit nach uns richten. Dann sagst du bitte, die Vans werden eine halbe Stunde verschoben.
Okay, das ist...
Schreibst du es zurück? Ja, es war ein klassischer Camel-Clutch. Ich habe das Ding ja so derbe abgefeiert. Das ist schön. Aber Colton Smith, der ist natürlich... Du siehst ihn auf dem Screen. Antipathie.
Sieht komisch aus.
Sieht komisch aus. Und dann haben sie das Ding noch ein bisschen gehypt, damit beides Tough-Winner und so. Und
naja, gut. Das ist aber unterschiedlich könnten zwei Tough-Gewinner nicht in der UFC ihre Karriere beginnen. Denn Mr. Colton Smith hat bislang alles verloren in der UFC, außer natürlich die Geschichte bei Ultimate Fighter, das Finale. Und Michael Chiesa hat gegen Masvidal, und wir haben alle jetzt gesehen, dass das eine andere Kategorie an Fighter ist, verloren und ansonsten eben seine anderen beiden Kämpfe gewonnen. Und ich habe beim letzten Mal ja gesagt, dass ich auch von seinem ersten Kampf gegen Anton Kuivanen nicht besonders begeistert war, aber hier in diesem Kampf, da habe ich endlich mal den Michael Chiesa gesehen, der mir im Ultimate Fighter House so viel Spaß gemacht hat und ich glaube, der Typ könnte auch noch eine interessante Karriere vor sich haben. Ich mag ihn und hat abgeliefert, absolut. Dann gab es Bobby Green, das sind jetzt die Prelims gegen James Krause, den musst du eigentlich auch gesehen haben, den Kampf, das war die ominöse Geschichte mit diesen, ich sag mal, zwei in Klammern drei Schlägen oder Tritten in den Sack. Hast du das gesehen? Gab es das nicht auch?
War nichts in der Main Card. In der Main Card war nur Edwards versus Medeiros.
Dann kann ich ganz kurz dazu was sagen. Bobby Green gegen James Krause war folgende Geschichte. Bobby Green kickt James Krause auf die Nüsse. Oft genug passiert. James Krause darf sich eine Auszeit nehmen. Wir reden von der ersten Runde dieses Kampfes. Darf sich eine Auszeit nehmen und mal kurz durchatmen. Dann geht's weiter, Mitte der ersten Runde, genau dasselbe Ding nochmal. Bobby Green haut James Krause voll in die Nüsse. Man muss dazu sagen, dass Bobby Green allerdings jetzt nicht unbedingt ein Typ ist, der dafür bekannt ist, besonders unsauber zu kämpfen oder so. Dann hat ihm...
Übrigens,
Warte mal, John McCarthy war, glaube ich, Ringrichter, ja?
Melissa McCarthy war Ringrichterin?
John McCarthy.
Achso. John McCarthy habe ich übrigens bei UFC 9 oder sowas gesehen. Super süß.
Seit 2 dabei.
Okay, ich habe so ein paar ältere UFC-Pay-Per-Views mal durchgeklickt und so. Die gibt's ja jetzt bei der App zum Nachholen. Aber wo du gerade unsauberes Fighten angesprochen hast bei diesem Romero versus Marquez-Fight, als ich diese Fighting-Stance gesehen habe von Romero, da habe ich mir gedacht, irgendwann gibt's doch da bestimmt auch noch so einen Poke in the Eye. Und gab's dann auch, aber einen heftigen.
Stimmt, den gab's, ja. Aber ging relativ schnell weiter, du hast recht, das gab's natürlich. Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, nö. Auf jeden Fall, kurz vor Ende der ersten Runde oder so eine Minute vor Ende der ersten Runde. Im Endeffekt war es die Folgeaktion, nachdem er zum zweiten Mal James Kraus in die Eier getreten hat. Setzt Bobby Green wieder zum Kick an und trifft James Kraus im Endeffekt an der Gürtellinie. Hm. James Kraus geht zu Boden und John McCarthy beendet den Kampf. Alle denken, okay, Bobby Green ist disqualifiziert. Ja. Nö. James Kraus hat diesen Kampf verloren, weil er eindeutig Anzeichen gemacht hat, hier nicht mehr weiterkämpfen zu können, weil er lag halt flach am Boden und John McCarthy hat den Kick als normalen Kick gewertet. Ich übrigens auch. Joe Rogan ist völlig ausgeflippt. Er, ja, der hat doch da noch so ein bisschen den Sackschutz getroffen und das tut dir dann auch weh. Aus meiner Sicht war es wirklich gerade so die Gürtellinie. Es war ein okayer Kick und ich glaube, James Kraus, ich glaube wirklich, dass er vielleicht was am Sack gespürt hat, so, ja, und hat sich dann da hingeschmissen, so, ach, und einen sterbenden Schwan mokiert und das Ding ging nach hinten los. So kam mir das vor. Also, die ersten zwei Kicks braucht man sich nicht drüber unterhalten. Die gingen voll auf die Eier. Dafür hat er, da hat er auch einen Punkt abgezogen bekommen dafür, der Bobby Green. Aber der dritte Kick, da hat sich James Kraus, hat sich da verrechnet. Der hat sich gesagt, hier, lass ich mich fallen, lass ich mich liegen. Und das Ganze spielt mir dann schon in die Karten am Arsch. John McCarthy hat das Ganze...
Am Ei.
Ja, am Ei, genau. John McCarthy hat das Ganze so entschieden, dass Bobby Green das Ding gewinnt durch TKO. Und ich sehe das wirklich ganz genauso. Ich kann da nichts anderes sagen. Und Punkt. Und Punkt. Jetzt geht's leider ein bisschen damit los, dass ich den anderen Kampf noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, wir haben ein wenig Zeitprobleme. Ich werde es nachholen. Vielleicht können wir dann ausführlicher.
Kannst du über die verbleibenden Fights vielleicht ein Audiobuch machen?
Naja, mal sehen. Mal sehen. Francisco Rivera besiegt George Rope via TKO. Zweite Runde, okay. Dennis Bermudez besiegt Steven Seiler. Das ist natürlich eine Ansage. Steven Seiler, der ja so ein bisschen große Töne gespuckt hat nach seinem letzten sehr schnellen Knockout, wird jetzt von Dennis Bermudez besiegt. Habe ich mich irgendwie gefreut. Ich mag Dennis Bermudez. Und Decision, wie es hier steht, alle Punktrichter haben das Ganze 30-27 für Bermudez gewertet.
Bei dem Foto war aber Tobi Körperdubel, ne?
Tobi? Mhm. Oh, mit dem hänge ich am Montag meine neuen Schränke auf. Das überprüfe ich dann gleich. Amanda Nunes, das ist die, die unsere großartige Kämpferin Shayla Gaff zerstört hat, zerstört jetzt auch Hollands Hoffnung, Jermaine Durandamy.
Ich mag Amanda Nunes, muss ich sagen.
Ja, ich mag sie auch.
Shayla Gaff.
Ich mag Amanda Nunes und allein wegen Amanda gucke ich mir auf jeden Fall noch die Prelims an. Dann kommen wir zu den Facebook-Fights. Lawrence Larkin besiegt Chris Camozzi. Auch hier die Decision relativ eindeutig, ist aber natürlich für Chris Camozzi ein bisschen dumm gelaufen, möchte ich mal fast schon sagen, weil Chris Camozzi eigentlich so ein bisschen im ging's 2013 ganz gut, bis zum Jacare-Kampf. So will ich es mal
Sousa!
Nee, 2013 ist, ich muss anders sagen, 2012 ging das schon los. 2012 hat er alles gewonnen, 2013 dann Nick Ring noch besiegt. Und dann gegen Jacare Sousa hat er verloren.
Gibt die echten Menschen, heißt Nick Ring.
Nick Ring, so heißen die Leute einfach. Und Lawrence Larkin hat ihn jetzt besiegt. Ich glaube, dass Chris Camozzi da schon so ein bisschen gehofft hat, sich wieder Credibility zurückzuholen. Aber ich meine, Lawrence Larkin ist nun auch kein Fallobst. Deswegen muss ich mir auch noch angucken. Habe ich noch nicht gesehen. Dann Yancy der Mendeiros gegen Eve Edwards. So, den Kampf hast du aber gesehen.
Den habe ich gesehen, ja. Der war ja in der Maincard.
Richtig, dieser Knockout in der ersten Runde.
Super, super.
Ja. Habe ich auch nicht damit gerechnet. Ich fand, Eve Edwards eigentlich hat diesen Kampf ganz gut zu diesem Zeitpunkt im Griff gehabt. Und jetzt muss
Mendeiros ist der Gracie-Guy, ne? war da, glaube ich, im Interview danach, hat er fett die Gracies abgefeiert.
Hat er?
Meine ja.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch,
dass er mal auf, wenn irgendwas mit Gracie was Positives erwähnt wird.
Okay, weil ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass er das kann schon gut sein. Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass er hier steht's auch. Entschuldigung, ich kann es jetzt nachreichen. Team Gracie Fighter. Absolut, du hast recht. Dass er eigentlich, wie gesagt, im Kampf fand ich jetzt nicht so dominiert hat oder so, sondern eben Eve Edwards fand ich ein bisschen stärker. Und dann kann mich halt noch dran erinnern, dass er aus Hawaii kommt. Ansonsten, ja, es ist eine gute Nummer. Hat da vorher gegen Rapidov verloren, seinen letzten Kampf. Und ist jetzt wieder auf der richtigen Linie, muss man fast schon sagen. Denn bis zu dem Rapidov-Kampf war er unbesiegt. Und jetzt Eve Edwards zu besiegt zu haben, ist jetzt auch nicht mal ganz so verkehrt. Kann man, denke ich, mal mitleben. Seth Bezinski gegen Neil Magny endet via Decision für Bezinski. Muss ich mir angucken, kann ich nichts dazu sagen. Derek Bruson gegen Brian Houston. Auch da kann ich nichts sagen. Erste Runde Submission nach 48 Sekunden. Das sollte man sich vielleicht auch nochmal angucken. Tja, und dann sind wir eigentlich schon durch mit Fight for the Troops Nummer 3, Chris. Mhm. Und wir haben ja gesagt, Plug 3. Yes. Ist komisch. Man beendet dann eine Ausgabe einfach so.
Muss man dann auch durch, schlussendlich, oder? Wir müssen mal unseren Truppen aber treu bleiben.
Ganz genau. Das ist ja die Ausgabe für die großartige Bundeswehr, die uns mit so tollen Fotos vor einigen Jahren begeistert hat, als sie Totenköpfe angepinkelt haben.
Richtig.
Muss man ja auch mal erwähnen.
Das auch kritische Sachen muss man erwähnen, das ist richtig.
Dann habe ich noch was nachzureichen. Vorhin habe ich ja Sufa angekreidet, dass sie schuld waren, dass es diese Tonprobleme gibt. Und ich habe mir ja die UFC-Doku, wir reden in der nächsten Ausgabe ein bisschen mehr darüber, angeschaut und herausgefunden, was Sufa eigentlich heißt.
Oh.
Ja, es ist italienisch, Chris. Und Sufa bedeutet auf Deutsch Schlägerei.
Schlägerei?
Ja, das ist der italienische Begriff für Schlägerei.
Sehr geil.
Ja, haben die Fortidas, haben sich das überlegt, hey, wie nennen wir unsere Produktionsfirma? Ach, Schlägerei, Rauferei. Ja, super. Gut, konnten wir das am Ende auch noch klären. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Dann wieder mit Plugs und News. Hört rein, bis morgen.
Tschüssi.
Bye, bye.